Die Welt ist im Wandel.
Internationale Konflikte, digitale Transformation, neue Arbeitswelt.
Nie waren Beirat und Aufsichtsrat dafür wichtiger. Neu gedacht, geben sie Stabilität, sind die Basis für eine gelungene Geschäftsstrategie und setzen Impulse für eine erfolgreiche Entwicklung.
Gremien umdenken.
Dr. Alexander Bode und Stefan Reis sind Unternehmer, Berater, Ideengeber, digitale Visionäre und selbst in verschiedensten Gremien als Aufsichts- und Beirat unterwegs. Sie wissen, ein aktives Gremium bedeutet viel mehr als Kontrolle. Es ist die Grundlage für echte, nachhaltige Veränderung. Mehr Tat als Rat. Unternehmensgremien neu gedacht.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Tat als Rat mit
Dr. Alexander Bode
und Stefan Reis. Unser spannendes Thema heute ist, wer kann Beirat?
Welche Qualifikationen benötigen wir? Welches neue Denken ist erforderlich im Beirat, um diesen in ein Gremium zu verwandeln, was die Unternehmen wirklich in die Zukunft führt?
Und wie sieht so eine Stellenbeschreibung von so einem Beirat eigentlich aus? Lauter spannende Themen wieder für eine Folge. Kurzweilig wird es sein. Wir haben wieder einen Interviewgast und lasst uns kurz den O-Ton abholen.
Mehr Tat als Rat. Das Interview.
Ich sag das immer so salopp. Für mich gibt es gar nicht die Frage, habe ich einen Mentor, Sparringspartner, einen Beirat oder nicht, weil die Frage stellt sich nicht. Ich stelle mir auch nicht die Frage, ob ich morgens mir die Zähne putze oder nicht, weil für mich ist das ein fast zwangsläufig zu nutzendes Tool oder eine Möglichkeit, mein Unternehmen langfristig, strategisch, wirtschaftlich am Ende auf Wachstumskurs nicht nur zu bringen, wenn es gerade nicht so gut läuft, sondern auch zu halten und vor allen Dingen auch weiterzuentwickeln.
Mehr Tat als Rat. Das Wissensduo.
Wer kann Beirat?
Ja, wer kann Beirat? Jeder, der in der Lage ist, sich mit neuen Themen schnell auseinanderzusetzen, der in der Lage ist, offen zu sein, auch für Informationen, diese rauszufiltern und daraus gute Rückschlüsse zu ziehen. Das ist mal eine ganz wichtige Kernkompetenz. Wenn man das noch paart mit beruflicher Erfahrung, die sich vielleicht nicht nur auf eine Branche, auf ein Unternehmen beschränkt, sondern auch aus der Vergangenheit heraus aus verschiedenen Themen speist, dann sind das ideale Besetzungen.
Das klingt ganz nach dir.
Ich sage jetzt dazu erstmal nichts. Ja, danke.
Wenn wir sagen, wer kann Beirat, dann bin ich bei dir, dass wir, wie wir es auch immer wieder dargestellt haben, über das Persönlichkeitsprofil reden, also ganz wichtige Aspekte genannt. Wir müssen das Thema Teamfähigkeit sicherlich ergänzen. Man muss sich mit einem Unternehmen identifizieren können. Das ist entscheidend aus meiner Sicht. Also es bringt überhaupt nichts, wenn man sagt, ich mache das jetzt hier halt einfach mal so oder von dem Unternehmen habe ich keine Ahnung, das ist mir egal. Das sind, ich glaube, zwei Aspekte, die sehr entscheidend sind. Und Unabhängigkeit wäre noch ein Punkt, den ich doch herausheben möchte.
Hat mir bisher noch nicht diskutiert, aber ist ganz, ganz wichtig. Also das Beiratsmandat sollte nicht das Haupteinkommen desjenigen sein, den man in den Beirat beruft, sondern man möchte ja Personen haben, die zwar mit voller Leidenschaft und mit vollem Einsatz dieses Mandat ausüben, die aber ansonsten, ich nenne es jetzt mal wirtschaftlich unabhängig und nicht auf diese Position angewiesen sind, weil eine Abhängigkeit führt immer dazu, dass man im Zweifel vielleicht nicht die beste Entscheidung trifft oder auch bereit ist, sich für Dinge so einzusetzen, weil man aus Sorge um einen Einkommensverlust in der Stelle vielleicht Dinge mitentscheidet, die man ansonsten nicht entscheiden würde.
Das wäre die finanzielle Unabhängigkeit, die emotionale Unabhängigkeit wäre zumindest für die Mehrheit der Beiratsmitglieder aus meiner Sicht entscheidend. Damit meine ich keinen Familienbezug, damit meine ich auch nicht eingeheiratet oder sonstige Bezüge, dass einfach zu dem Unternehmen ein Abstand da ist oder beziehungsweise die Verbindung nicht bei jedem Beiratsmitglied gleich ist. Also man kann ja durchaus.
Nein, man sollte sich keine Konflikte in den Beirat reinholen, dadurch, dass jetzt unterschiedliche Familienzweige ihr Beiratsmitglied benennen, der dann quasi pro domo für diejenigen Personen im Beirat sprechen soll. Also das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Wir wollen einen aktiven Beirat, wir wollen Leute, die aus ihrer Grundüberzeugung heraus, aus ihrer Erfahrung heraus, aber eben auch aus ihrer Leidenschaft heraus sich für die Themen interessieren, dafür einsetzen und für das Unternehmen am Ende die beste Entscheidung treffen.
Die müssen offen sein, die müssen sich mit neuen Themen beschäftigen, also von sich aus nicht nur auf Aufforderungen hin sich in ein Thema hineindenken können, sondern allein beim Zeitunglesen, Buchlesen, Tagesschau schauen, hast du schon gesagt, auf das Thema einstellen können und einen Kausalzusammenhang im Zweifel herstellen können zu dem Unternehmen, was für die interessant sein können, was können Folgen sein. Halt auch mal daran zu denken, okay, wenn ich jetzt in der Zeitung lese, auch das hat man in einer der früheren Folgen diskutiert, dank der Energiepreise steigen die Kosten der Aluproduktion und jetzt brauche ich für mein Produkt Alu, das bekomme ich vielleicht nicht mehr, dann hänge ich da vielleicht indirekt mit drin. Diese Zusammenhänge müssen erkennbar sein und das muss auch das Interesse sein, das da proaktiv einzubringen.
Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, das Thema Diversität. Jetzt ist natürlich die Frage einer Frauenquote hier, glaube ich, nicht zu diskutieren. Aber natürlich, wenn wir über unterschiedliche Perspektiven reden, dann sollte es am Ende kein Club von weißen Männern mit Krawatte werden, sondern dann soll hier sich auch eine gewisse Form der Diversität im Denken, aber eben auch im Entscheiden widerspiegeln. Und das, finde ich, ist bei einer Beiratszusammensetzung auch am Ende des Tages noch ein ganz wichtiger Punkt.
Zusätzlich zur Diversität sollte man vielleicht auch nochmal hervorheben, dass eine Bereitschaft da sein muss, Zeit einzubringen, wenn es das Unternehmen braucht. Es ist halt kein, aus meiner Sicht, kein 9-to-5-Shop, also A, wegen dem Aufwand, aber B, auch wann werde ich gebraucht. Ich muss zur Verfügung stellen, wenn mich die Geschäftsführung benötigt. Das kann auch am Abend mal sein, das kann in der Krisensituation auch mal häufiger sein. Es ist vielleicht schwerer kalkulierbar und das muss mit meinem Zeitkontingent, was ich zur Verfügung habe, natürlich auch abbildbar sein.
Genau.
Mehr Tat als Rat. Die Empfehlung.
Alles in allem ein bunter Blumenstrauß, der sich natürlich jetzt nicht auf eine Einzelperson fokussiert, sondern am Ende des Tages ist die Auswahl einer Person keine Einzelfallbetrachtung, sondern man muss immer das Team sehen, wie man den Beirat zusammenstellt. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, wenn man jetzt diese unterschiedlichen Kompetenzen und diese Profilausgestaltung, die wir jetzt ja mal in verschiedene Richtungen angeteasert haben, sich hernimmt, dann hängt es am Ende des Tages auch davon ab, wen habe ich vielleicht schon in dem Beirat drin, genau, oder wen habe ich als weiteren Beiratsmitglied vorgesehen,
wer, um dann das gesetzt,
ideale Team zusammenzustellen. Genau, wer ist gesetzt?
Das kann ja sein, also ich sag jetzt mal, Unternehmer will langsam abgeben, will den Sohn mal schon oder die Tochter heranführen.
Und dann braucht er eben Beiratsmitglieder um sich herum, die ihm dabei helfen.
Da muss da eine Ergänzung sein. Also das muss man vielleicht schon auch mal sagen. Also dass es ja durchaus äußere Zwänge oder nicht äußere Zwänge, aber Situationen geben kann, wo jemand besonders gesetzt ist und man dann entsprechend ergänzen muss. Es darf keine Doppelung vorkommen. Also oder darf es vielleicht etwas, darf schon, aber sie sollte wohl überlegt sein.
Naja, bei 3 bis 5 Mitgliedern sollte man vermeiden, dass es zu viele Redundanzen gibt.
Das stimmt. Aber es wäre jetzt für mich kein K.O.-Kriterium.
Nein.
Also das wäre jetzt für mich nicht der Fakt. Wenn man so eine Stellenbeschreibung vielleicht anschaut, also wenn man das jetzt mal so sagt, dann sollte auch die Möglichkeit bestehen, sage ich jetzt mal, dass heute Sitzungen garantiert nicht mehr nur vor Ort persönlich stattfinden. Aber auch
und die Anmeldung nicht mehr per Fax.
Sehr gut.
Naja,
mit Antwortschreiben per Post dann, ne?
Genau.
So. Also flexibel. Flexibel ist, ich glaube, für mich so ein Schlagwort, was ich in so einer Stellenbeschreibung erwarten würde, weil es sehr viele
Facetten. Aber flexibel klingt ja zu abgedroschen. Am Ende des Tages brauchen wir Leute, die einfach offen sind für die neuen Themen. Und das betrifft ja alle Ebenen. Das betrifft nicht nur das Thema, mit dem sich das Unternehmen als Produkt beschäftigt oder mit den Prozessen. Das betrifft, haben wir noch viel zu wenig darüber geredet, meines Erachtens auch die internen Ressourcen. Die Unternehmen müssen ja für ihre guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft ganz andere Angebote machen. Das kann ja nicht sein, dass man sich damit, also damit muss man sich als Beirat auch befassen, was die Unternehmen
in der Zukunft fähig können. Es hat halt nicht nur Markt und Strategie, also Markt- und Vertriebsstrategie, sondern wir hatten das mal mit einem Wort erwähnt, dieses Thema Betriebsorganisation oder Betreibermodell gehört halt auch in den Beirat. Wie produziere ich, wie bringe ich meine Dienstleistungen an Mann, wie begeistere ich meine Mitarbeiter gegenüber dass sie gegenüber den Kunden eine Top-Performance abliefern. Da geht es natürlich auch, wenn ich sehr produktionslastig bin und dann noch vielleicht viele Menschen auch im Einsatz habe, über so ganz banale Themen, Ideen Richtung Krankenquote und Ausfälle. Also das ist schon ein ganzheitliches Mandat und wenn man dieses Mandat auch anschaut, da kommt dann ja wieder dieser Teamgedanke, da kann halt dann doch auch dieser Vertriebsfokus, sage ich jetzt mal, vielleicht externe Trends schaffen, die in der Produktion umgesetzt werden können, beziehungsweise auch klar, andersrum.
Bis dahin, dass man sagen kann, heutzutage kann man Organisationen nicht mehr so denken, dass sie an der Organisationsgrenze Halt machen. Also über die Organisation hinausdenken. Wir sprechen mittlerweile ja nicht mehr von Einzelunternehmen, sondern von in sich greifenden Wertschöpfungsketten. Wir brauchen ganz andere Formen der Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg. Und das setzt natürlich auch im Beirat, der so eine Strategie mitentwickeln, mit begleiten soll, die Fähigkeit zum kooperativen Denken und auch zum kooperativen Handeln voraus. Also verabschiedet euch von dem Denken des knallharten Wettbewerbs und dass man dem
Kollaborationsmodelle gewinnen.
Genau, sondern anfahrt, wirklich in größeren Zusammenhängen denken. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die man auch an den Beirat sozusagen fordern muss, dass er immer in größeren Zusammenhängen denkt, als vielleicht die Person, die im Unternehmen operativ für einen Prozess verantwortlich ist.
Das setze ich jetzt zum Beispiel, oder würde ich noch einen draufsetzen, wo ich sage, okay, gerade wenn man jetzt sagt, dass viele mittelständische Unternehmen, und das ist ja auch unser Fokus bei unserem Podcast, die zum Einzelnen vielleicht nicht stark genug sind, bestimmte Trends zu verändern, sich in einer Branche, in einer Supply Chain miteinander verknüpfen können, auch auf Beiratsebene vielleicht, um da einfach mal einen Gedanken ins Rennen zu werfen und zu sagen, okay, diesen neuen Trend, da setzen wir uns einfach zusammen trennen. Ja, du bist Lieferant oder Kunde und wir haben da vielleicht ein Abhängigkeitsverhältnis. Aber wie können wir das gemeinsam bewegen? Und das ist, ich glaube, super, wenn man sowas auch auf Beiratsebene intensivieren kann. Haben wir heute auch wieder einen spannenden Interviewgast.
Ja klar, wie immer. Und da hören wir jetzt direkt mal ins Interview rein.
Mehr Tat als Rat. Das Interview.
Wunderschönen guten Morgen unserem heutigen Gast, Jens Schlangenautor. Lieber Alex, auch du bist natürlich wieder dabei. Ein herzliches Willkommen. Wie üblich würden wir unserem Gast mal die erste Möglichkeit geben, sich kurz vorzustellen, bevor wir als Host in die Fragerunde einsteigen. Also lieber Jens, magst du kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen?
Ja, ist natürlich nicht ganz einfach in zwei, drei Sätzen, aber danke euch beiden erstmal für die Einladung hier in euren Podcast. Finde ich klasse. Ja, und zu mir, bin 52 Jahre alt. Mein Name ist Jens Schlangenotto, ursprünglich in der Hotelwelt, in der internationalen Hotelwelt gestartet bei Kempinski Hotels und Resorts. Hab da die Sales- und Marketing-Bereiche in Europa verantwortet, bin dann irgendwann raus in die Selbstständigkeit 2001, nachdem ich vorher 3 Jahre bei einem Energiehandelsunternehmen war, 98, als der Strommarkt liberalisiert wurde. Das war schon so ein halber Schritt in die Selbstständigkeit gefühlt, weil ich da von der Pike auf mitbekommen habe, wie man ordentliche Unternehmen aufbaut. Also sehr erfahrungsreich. 2001 dann mit einem Concierge-Service gestartet, AgentCS, den es heute noch immer gibt, und bin die letzten 14 Jahre in der deutschen Seminar- und Veranstaltungsbranche unterwegs gewesen mit einem ja relativ bekannten Künstler, Christian Bischoff. Haben große Veranstaltungen gemacht und mit Corona bin ich dort ausgestiegen und bin heute als ja selbstständiger Berater, Mentor, ich will jetzt nicht zu viel auf unser Thema schon eingehen, unterwegs und kümmere mich um die Entwicklung von Privatpersonen, also Personenmarken und Unternehmensmarken. Und da ja ziemlich facettenreich, 360 Grad, so ziemlich alles, was ich selber erfahren durfte in den letzten über ja 20 Jahren Selbstständigkeit, biete ich heute begleitend und beratend an. Ich denke, das reicht erstmal für den Anfang, oder?
Ja, vielen Dank. Steigen wir doch gleich mal in das Thema ein. Du begleitest Menschen, vielleicht auch Unternehmen oder Teile davon in der Entwicklung. Was ist denn aus deiner Sicht so mal der größte Vorteil eines externen Blicks, wenn man diese Begleitung mal in den Fokus nimmt?
Ja, also der berühmte Scheuklappenblick und das Stecken im eigenen Unternehmen. Ich meine, Wachstum entsteht durch das Herausschubsen aus der Komfortzone, durch Inspiration von außen, die Dinge eben anders zu machen, als sie A, alle anderen machen und B, als man sie bisher immer gemacht hat. Und wenn ich im Operativen drinstecke, und das tun ja leider doch viele Unternehmerinnen und Unternehmer oder Angestellte, leitende Personen in solchen Unternehmen, da ist es doch hilfreich, eine Begleitung und einen regelmäßigen Austausch zu haben und sich permanent auch selbstkritisch hinterfragen zu lassen. Selbst wenn der Blick von außen oder die Inspiration von außen nicht passt oder nicht zutreffend ist, dann hat man zumindest die Option mal diskutiert. Und aus meiner Erfahrung heraus kommen da sehr viele neue, frische Aspekte rein durch den Blick von außen, der sonst im Grunde nie entstehen würde. Und Wachstum braucht einfach diese Inspiration und den Blick von außen in meinen Augen.
Wenn du auf so externe Blicke schaust, was sagst du, wäre aus Unternehmersicht, also wenn ich jetzt der Unternehmer bin, das, worauf ich achten sollte, wenn ich mir den externen Blick dazu holen möchte?
Ja, das ist ja ein viel diskutiertes Thema. Muss der Blick von außen Branchenexpertise haben? Braucht er sie nicht? Braucht er Methodenkompetenz? Muss er wahnsinnig viele Jahre Expertise auf dem Buckel haben? Muss er ein Netzwerk mitbringen? Bei all den Punkten, die da auftauchen, steht für mich in erster Linie zunächst mal das große, ist vielleicht ein Buzzword, aber es geht ums Vertrauen zunächst mal. Also wenn ich Unternehmerin oder Unternehmer bin und jemandem von außen Geld bezahle dafür, dass er mich begleitet, sage ich absichtlich an dieser Stelle, dann muss ich ja irgendwie eine gute, vernünftige, solide Basis haben und dieser Person zunächst mal vertrauen. Und alles das, was sich dann im Nachgang daran anschließt, ob das die Expertise, die Berufserfahrung, das Netzwerk ist, ob die Person selbst schon gewisse Dinge, Höhen und Tiefen in ihrem Berufsleben erlebt hat, das kläre ich dann auch immer relativ zügig in meinen Gesprächen, weil mir ist natürlich auch wichtig, als der äußere Blickwinkelgeber, dass ich den Kunden oder den Klienten optimal beraten kann. Und wenn ich es nicht bin, ja, dann sage ich das auch, dann ist es möglicherweise jemand anders. Aber wenn Vertrauen zunächst mal da ist und dann hindenken zu Mentoring oder Sparring, da kann man dann auch die einzelnen Bereiche, die ich eben gerade angesprochen habe, intensiver anschauen und loslegen. Ja, man muss Erfahrungen sammeln. Also nichts ist schlimmer, als nichts zu machen in meinen Augen. Selbst wenn ich mal auf die Nase falle mit einem Berater oder einer Beraterin, dann weiß ich zumindest hinterher, wenn ich es gut analysiere und reflektiere, was habe ich falsch gemacht und kann es beim nächsten Mal besser machen. Also der Lerneffekt ist so oder so gegeben.
Lerneffekt ist ja ganz gut und auch dieser Blick drauf ist, glaube ich, sehr wichtig. Jetzt gibt es ja den Berater, der klassischerweise kommt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen und dann auch wieder verschwindet. Wir befassen uns ja hier bei uns im Podcast eher mit denjenigen, die versuchen, in Form eines Beirats- oder Aufsichtsratsmandats aktiv die Unternehmensentwicklung einzusteigen, ohne jetzt unmittelbare Projektziele zu verfolgen. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was da auch noch mal der Unterschied, vielleicht der Wert für das eine, aber auch der Wert für das andere eben ist in deiner Wahrnehmung?
Also einen Berater würde ich mir jetzt aus Unternehmersicht ins Boot holen, wenn ich ein sehr konkretes Projekt habe, vor der Brust habe. Ja, und dann suche ich mir einen Berater, der, was weiß ich, eine SAP-Einführung oder eine Digitalisierungsstrategie für meine internen Prozessen, der mich da berät und begleitet. Das sind dann schon sehr konkrete, auf gewissen Zielen basierende Engagements, würde ich mal sagen. Wenn ich in Richtung Mentor, Sparringspartner, und da sehe ich auch ein Stück weit vielleicht die Funktion des Beirates im Hinterkopf habe, dann sehe ich das eher als eine längerfristige Begleitung mit Meetings und Abstimmungsrunden in regelmäßigen Abständen, wo man gewisse Steine hochhebt und einfach drunter schaut und prüft, wo stehe ich denn da und was kann ich in gewissen Situationen optimieren, wo muss ich mich vielleicht auch strategisch anders ausrichten. Das ist für mich vielleicht eine etwas holistischere Aufgabe, als zu sehr da im Operativen mit involviert zu sein. So würde ich das aus meiner Sicht beschreiben. Ich meine, es gibt wahrscheinlich unzählige Definitionen von diesen ganzen Begrifflichkeiten im Internet. Wahrscheinlich ist auch an jeder Definition, die man da findet, irgendein Stück Wahrheit dran. Es kommt dann ja am Ende auch auf die Interpretation der einzelnen Player an, wie sie ihre Rolle sehen und auch, was das Unternehmen am Ende dann braucht. Ne?
Jetzt gerade mal gucken, was das Unternehmen so braucht. Also ich meine, du hast vorhin so dein zweites Steckenpferd neben Mentoring angebracht mit dem Thema Markenaufbau. Markenaufbau wird ja, sind wir uns, ich glaube, eigentlich immer wichtiger. Ist das für dich ein Thema für so ein Beiratsgremium? Und wenn ja, wie würdest du dann so eine Beiratsbesetzung entsprechend auswählen?
Ja, also für mich ist es definitiv langfristig mit eines der relevantesten Themen, das Thema Markenaufbau, weil am Ende wollen wir ein positives Unternehmensimage kreieren und über das positive Unternehmensimage, was ich über mein Selbstbild, meine Markenidentität eines Unternehmens ganz gezielt steuern kann, wird langfristig, wenn es gut gemacht wird, gut innen gelebt wird und nach außen transportiert und kommuniziert wird, ganz automatisch ein Umsatzwachstum auch mit einhergehen. Insofern halte ich Markenaufbau, wenn man jetzt nicht kurzatmig in kurzfristigen Zeitabständen denken muss, vielleicht für das auch mächtigste Werkzeug, was wir haben. Ich meine, es gibt diese großen Marken, Tesla, Amazon, Meta und. Ja, ich brauche jetzt keine weiteren aufzählen. Die sind sicherlich oft auch Shareholder-driven, aber sie haben es geschafft, starke Marken aufzubauen. Und die müssen nicht kurzatmig ihre großen Werbekampagnen so massiv in den Markt hauen, wie es manche machen müssen, um Umsätze zu generieren. Und ja, wie sollte so ein Beirat aufgebaut oder besetzt sein? Ich denke, es braucht Experten, wenn es um Markenaufbau geht, die wissen, wovon sie da sprechen, die die Expertise mitbringen, die natürlich die kurzfristigen Ziele des Unternehmens auch kennen, sich aber vielleicht ein Stück weit auch davon nicht zu sehr beeinflussen lassen, weil sie ein viel holistischeres und viel langfristigeres Ziel im Kopf haben. Und gerne auch Personen, die die Geschäftsleitung da so beraten können, dass sie nicht nur gestreichelt werden und alles ist gut, so nach dem Motto in Watte packen, sondern sie auch an gewissen Stellen etwas fordern. Und wie eben schon gesagt, dieses ja, bewusste Schubsen aus der Komfortzone und das Öffnen der Blicke und der Perspektive für ja, neues Wachstum, neue Strategien, neue Geschäftsbereichsentwicklungen etc.
Jetzt hast du gesagt, die Geschäftsführung schubsen. Schauen wir uns mal an, wie vielleicht viele Beiräte heute organisiert sind. Die treffen sich zwei oder dreimal im Jahr und sitzen dann zusammen und kriegen so einen punktuellen Blick. Wir sind ja der Meinung, dass so ein Beirat tatsächlich hier eine deutlich aktivere Rolle einnehmen sollte, einfach um diese Expertise, die du ja beschrieben hast, die man in so einem Beirat haben sollte, auch wirklich für das Unternehmen voll zugänglich zu machen. Wie könnte denn nach deiner Erfahrung auch aus der Begleitung heraus, die du ja selbst zum Teil vornimmst, so ein Modus sein, der dann auch funktioniert? Weil es ist ja utopisch, andererseits zu sagen, wir treffen uns jetzt alle 2 Wochen, dann wäre es ja quasi schon ein halber Mitarbeiter, das Beiratsmitglied, was ja auch nicht sein sollte.
Also wenn man die übergeordnete Strategie oder die übergeordneten Ziele kennt und so gehe ich daran an die Sache. Es gibt bei mir immer so eine Art Kickoff, halben Tag oder Tag, wo man sich quasi alignt, wo man schaut, dass man auf einer Welle ist und dann, ja, je nachdem, wie groß die Abstände der einzelnen Meetings sind, kann man natürlich mehr oder weniger machen. Ich finde es immer wichtig, von einer gemeinsamen Basis, von einem gemeinsamen Verständnis aus, als Beirat von mir aus, Themenbereiche zu eröffnen und die dann auch in den, ja, Meetings, in den Treffen, in den Beiratssitzungen immer wieder auf den Tisch zu bringen und dann nicht weg zu sein in den Phasen dazwischen, sondern
Das wäre mir zu leicht. Also ich möchte ja als Beirat auch und als Mentor, ich möchte ja ansprechbar sein. Ich habe ja ein hohes Interesse daran, dass diese Unternehmen vorankommen. Das heißt, ich droppe nicht nur irgendwelche tollen neuen Ideen und Strategien und bin dann weg bis zum nächsten Meeting, sondern ich bin ansprechbar, vielleicht auch nicht zu pushy in Richtung Unternehmen, aber ich bin da und frage natürlich auch mal nach, weil wenn ich als Unternehmen einen Beirat oder einen Mentor mir reinhole ins Unternehmen, dann habe ich ja auch ein klares Interesse, was diese Person mir bringen soll. Und dann will ich sie auch nicht nur zwei, dreimal pro Jahr sehen, sondern ich will ja auch, dass die mich beobachtet, dass sie mir regelmäßig Impulse gibt, mich besser macht, mich informiert, wenn sie irgendwelche neuen Dinge am Markt aufschnappt, die für unser Unternehmen relevant sein könnten. Also je kurzfristiger vielleicht, desto besser, aber es muss vielleicht auch jetzt nicht jeden Monat sein, ne? Weil klar, das Tagesgeschäft hat in den Unternehmen natürlich Vorrang, aber die Kraft eines Beirats und die Power einer Begleitung, die ist in meinen Augen nicht zu unterschätzen und das sehe ich ja an meinen Klienten, mit denen ich arbeite. Also die saugen ja förmlich Informationen und lechzen nach ja, strategischer Begleitung, nach Feedback von außen. Die haben da ja richtig Bock drauf, mal platt gesagt, muss ich sagen.
Stefan, hast du noch eine Frage?
Vielen Dank erstmal an den Jens für den weitreichenden Input. Und ich glaube, hier sitzen gerade drei Leute zusammen, die den Wert von externem Sparring, externem Mentoring oder wie auch immer wir es nennen wollen, sehr, sehr weit sehen und die jeder auf ihre Art und Weise auch in unserem Podcast Werbung dafür machen, da einen aktiven Beibau und einen aktiven Teil mitzunehmen. Vielleicht kriegen wir es hin, von dir, Jens, noch ein kleines Schlusswort zu bekommen, sozusagen als Satz des Tages, und würden uns dann freuen, wenn wir weiter so im Austausch bleiben.
Ja,
Wir
sehr
kommen auch gerne
gerne.
zu dir in deinen Podcast.
Ja, das können wir auch gerne machen. Also ihr bringt ja die Expertise da mit eurem Wirken ist es auch für meine Klienten sicherlich hier und da hilfreich, eure Sichtweise auf dieses Thema ein bisschen detaillierter zu kennen. Also das können wir gerne machen. Lade ich euch sehr gerne ein in meinen Markenaufbau-Podcast. Ja, als Schlusswort, ich sage das immer so salopp. Für mich gibt es gar nicht die Frage, habe ich einen Mentor, Sparringspartner, einen Beirat oder nicht, weil die Frage stellt sich nicht. Ich stelle mir auch nicht die Frage, ob ich morgens mir die Zähne putze oder nicht, weil für mich ist das ein fast zwangsläufig zu nutzendes Tool oder eine Möglichkeit, mein Unternehmen langfristig, strategisch, wirtschaftlich am Ende auf Wachstumskurs nicht nur zu bringen, wenn es gerade nicht so gut läuft, sondern auch zu halten und vor allen Dingen auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das als Inspiration reicht, ist natürlich eine starke Aussage, weil ich weiß auch, dass viele sowas noch nicht nutzen. Nur wenn ich mir erfolgreiche Personen jetzt mal wohlgemerkt anschaue, die haben alle Mentoren, so wie ich auch schon seit wirklich über 20, 25 Jahren mindestens zwei, drei Menschen immer in meinem Umfeld habe und das professionalisiert. Das sind jetzt nicht irgendwelche Freunde und Bekannten, die sind es auch, sondern es sind wirklich Experten in ihren Fachgebieten, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Und warum sollten es Unternehmen nicht nutzen? Also für mich stellt sich die Frage eigentlich gar nicht.
Ja, da haben wir doch einen wunderbaren Schluss. Der Beirat für das Unternehmen als Hygienefaktor. Besser geht's, glaube ich, nicht. Lieber Jens, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst, und bis zum nächsten Mal.
Danke euch für die
Vielen
Einladung.
Dank.
Macht's gut.
Vielen Dank. Auf bald. Bis zum nächsten Mal.
Mehr Tat als Rat. Was bleibt?
So ein Interview bietet immer noch mal ganz andere Facetten, Alex, oder?
Ja, das ist richtig. Wobei wir ja auch in der Vorbereitung uns schon so ein paar Pärchen zurechtgelegt haben, mit denen ich dich jetzt einfach nochmal konfrontiere, damit es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch mitkriegen. Stefan, Kontrollgremium versus Impulsgeber.
Ich will den Impulsgeber. Also natürlich ist dann eine gewisse Kontrolle mit dabei durch diese Berichtspflichten, die wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, aber Impulsgeber.
Seniorenheim versus Expertise.
Ich bin für Expertise, was anderes kann
Ehrlich?
ich nicht sagen, ja.
Naja, tatsächlich. Also keinen abgehalfterten Ruheständler, der noch zur seiner besseren Freizeitbeschäftigung im Beirat rumspringt.
Jetzt haben wir es aber schon sehr pointiert. Also naja, ich glaube, es macht die Teammischung.
Alles klar. Hotelkonferenzraum versus virtuelles Meeting.
Die Entscheidung ist schwieriger. Ich sag, da brauchst du beides. Also das virtuelle Meeting brauchen wir, aber Strategiebesprechung, Hotelraum.
Regionale Verbundenheit versus Internationalität.
Kommt aufs Geschäftsmodell an.
Und mein Lieblingspärchen, Faxgerät versus Metaversum.
Metaversum gewinnt. Faxgerät.
Alles klar, dann gucken wir mal in die Statistik der Woche.
Mehr Tat als Rat. Die Statistik.
Ich habe mir nochmal die BCG-Studie aus dem Jahr 2018 vorgenommen. Und dort ging es vor allen Dingen um die Frage gute Zusammenarbeit im Gremium. Einige Aspekte, die wir in der heutigen Folge auch schon diskutiert haben, dass eben am Ende des Tages ja vor allen Dingen um die Teamfähigkeit und die Zusammenarbeit geht und weniger jetzt um die einzelne Fachexpertise im Besonderen. Und was ich ganz spannend finde, also zum einen sagen viele, dass offene Diskussionen, auch das Respektieren abweichender Meinungen, das vertrauensvolle Verhältnis der Beiratsmitglieder, aber eben auch die Kombination aus individuellem Fachwissen mit Erfahrung sehr wichtig sind, also mit über 50%. Aber was ich sehr spannend finde, man hat ja hier auch Nicht-Familienunternehmen und Familienunternehmen verglichen. Und gerade bei dem Punkt vertrauensvolles Verhältnis der Mitglieder, da stehen hier 68% bei Familienunternehmen, 43% der Nicht-Familienunternehmen gegenüber. Und das ist ein Aspekt, das hätte ich so wirklich nicht erwartet, weil ich sehe, egal ob es Familienunternehmen oder Nicht-Familienunternehmen oder was auch immer ist, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die einfach dafür sorgt, dass die sogenannten Opportunitätskosten einfach sinken, weil man vertrauensvoll zusammenarbeitet, nicht jedes Wort erstmal dreifach überprüfen muss, sondern dem anderen ein Vertrauen entgegenbringt, dass das für jeden Beirat eine absolute Grundvoraussetzung ist, dass die Arbeit effizient funktioniert.
Anders kannst du es ja auch gar nicht machen. Also ich meine, du brauchst ja in so einer Beiratsdiskussion auch, ich sag jetzt mal, aufeinanderprallende Welten, um vielleicht ein gutes Ergebnis zu provozieren. Und wenn, weil das Vertrauen fehlt, diese unterschiedlichen Sichtweisen nicht in ihren Extremen auf den Tisch kommen, dann verlierst du Mehrwert für das Unternehmen. Ich muss nicht einer Meinung sein, ich muss nur ein gutes Ergebnis gemeinsam erzielen.
Genau, und Vertrauen ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage und gerade wenn es in Richtung Zukunft geht, da hat man ja eh wenig Sachkenntnis darüber, was in den nächsten Jahren passiert und da ist auch eben vertrauensvolle Zusammenarbeit und das vertrauensvolle Ringen um den richtigen Weg aus meiner Sicht unerlässlich und so gesehen kann man, glaube ich, für heute zusammenfassen, wenn man um die Frage sich dreht, wer kann alles Beirat, dann ist es immer ein Dreiklang, der anzustreben ist aus Persönlichkeit, Fachkenntnis und Erfahrung. Kombiniert mit diesen Fähigkeiten, die wir vorhin diskutiert haben, wie Kooperationsfähigkeit, der Wille zur Zusammenarbeit und vor allen Dingen aber auch die grenzenlose Bereitschaft, sich den neuen Themen zu öffnen und diese eben auch immer wieder aufzunehmen und weiterzugeben im Unternehmen. Ich glaube, damit kann man ein perfektes Portfolio bauen, was sich dann Beirat nennt und das Unternehmen wirklich voranbringt.
Sehr gut. Dann gehen wir begeistert in unsere Verabschiedung für heute. Und gucken dann gespannt auf die nächste Podcast-Folge.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, Stefan.
Internationale Konflikte, digitale Transformation, neue Arbeitswelt.
Die Herausforderungen der Zukunft mit mehr Tat als Rat begegnen. Unternehmensgremien neu gedacht mit Dr. Alexander Bode und Stefan Reiß.